Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich finde es sehr schön, dass wir zusammen Karfreitag feiern können. Es ist doch immerhin das, was vor 2000 Jahren passiert ist. Zusammen mit der Auferstehung von Jesus, ein zentrales Ereignis der ganzen Heils- und auch Weltgeschichte. Merci auch fürs Herführen zum Predigttext, das, was David gesagt hat, für die Lieder, für das Lobpreisteam. Merci für euren Dienst. Ich würde dann nochmal den Predigttext lesen aus Johannes 19,30 und möchte vorher aber gerne noch beten. Herr Jesus Christus, ganz herzlichen Dank für das, was du gemacht hast. Denn. Und danke für all die Berichte, die wir haben darüber, die heute gerade so das Johannes-Evangelium die Grundlage sein, ein Vers daraus von der heutigen Predigt. Und ich bitte dich darum, dass du durch das, was wir heute zusammen werden anschauen, du hast reden zu uns, dass du uns ansprichst, weil du bist der Lebendige, du bist der, der auferstanden ist, der heute noch wirkt, der heute noch redet. Und du machst das eben auch gerade durch dein Wort. Und du willst das im Besonderen auch tun, dann, wenn wir zusammenkommen zu den Gottesdiensten, wenn Predigten dürfen sein. Und so bitte dich, hilf du mir auch und du doch jetzt den Gottesdienst weiterhin segnen. Danke vielmals dafür. Amen. Jetzt lese ich nochmal, oder lese ich jetzt eben den Predigttext, Johannes 19, Vers 30. Dort steht: Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Wer kennt nicht das Gefühl der Erleichterung, wenn man nach einer mühsamen Zeit ein Ziel erreicht hat? Wenn man beispielsweise oben auf einem Berg angekommen ist, nach einer langen Wanderung. Für mich ist das vermutlich eine Wanderung, die ich vor mehreren Jahren gemacht habe, vom Talboden bis oben auf das Schildhorn. Das war sehr anstrengend, aber oben dann eine große Erleichterung. Oder wenn man eine lange Ausbildungszeit durchsteht mit allem Prüfungsstress und dann wird das Diplom überreicht. Oder wenn man eine lange Zeit arbeitslos ist, ich weiß, wovon ich spreche, und dann erhält man endlich eine Zusage für eine neue Stelle. Was für eine Erleichterung, was für eine Freude. Oder wenn zwei, die sich zerstritten haben, nach Wochen, vielleicht sogar nach Monaten sich versöhnen können. Welch eine Freude. Aber sehr oft muss man lange warten. Vielleicht muss man sogar Jahrzehnte warten. Vielleicht muss man möglicherweise realistisch sein und damit rechnen, dass es gar keine Veränderung mehr gibt. Und dann ist es besonders schwierig, eine solche Situation auszustehen und sie auszuhalten. Jesus war etwa 33 Jahre hier auf Erden, und während dieser 33 Jahre hat er etwa 3 Jahre lang gewirkt. Und während dieser 3 Jahre hat er ständig eine Spannung aushalten müssen. Und diese Spannung hat sich dann gesteigert während seines Dienstes. Bis er dann am Ende am Kreuz hing. Und da die allergrößte Spannung, größte Schmerzen aushalten musste. Und um eben dieses Lebensende geht es heute Morgen. Als nun Jesus den Essig genommen hatte. Das hört sich an, wie wenn Jesus mit seinen Händen den Essig genommen hätte. Aber das ist natürlich nicht möglich, weil er hängt ja am Kreuz. Wir haben es vorhin schon gehört bei der Textlesung. Ich lese nochmals Johannes 19, die Verse 17 und 18. Da steht: Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten. Und das ist ja klar, wenn seine Hände und Füße durchbohrt sind, insbesondere seine Hände, dann kann er ja nicht Essig zu sich nehmen. Hier ein Bild, wie das möglicherweise ausgesehen hat, als er am Kreuz hing, eben mit diesen durchbohrten Händen und Füßen. Ein Bild von 1754 von einem deutschen Maler. Deshalb ist die Haut von den Personen etwas hell und die Frisuren sehen aus wie Frisuren aus dem 18. Jahrhundert, auch die Kleider. Aber darum geht es nicht. Es geht vielmehr darum, wie Jesus hier am Kreuz hängt mit durchbohrten Händen und durchbohrten Füßen. Und wie ist es dazu gekommen, dass Jesus seinen Feinden derart ausgeliefert ist? Er wurde verraten, er wurde verhaftet, er wurde verhört von Hannas und dann von Kaiphas, auch noch von König Herodes, vom Statthalter, vom römischen Statthalter Pilatus. Und er war es dann, der entschied, dass Jesus gekreuzigt werden sollte, obwohl Jesus gar nichts getan hatte, wo er sich damit schuldig gemacht hätte. Ein riesiger Justizirrtum, da müssen sich ja alle Juristen die Haare raufen, wenn sie sowas hören. Und Jesus hängt da am Kreuz. Und im Neuen Testament gibt es 7 Kreuzworte. David hat sie uns schon vorgestellt. Das erste, das zweite und das 7. Kreuzwort, die sind von Lukas überliefert worden. Das 3. Kreuzwort, das wird uns von Johannes berichtet. Ich habe bei meiner letzten Predigt erwähnt, dass Johannes ja nie von sich selbst geschrieben hat, oder namentlich ausdrücklich von sich geschrieben hat im Johannesevangelium, aber doch hat er immer wieder sich selbst erwähnt. Und das sehen wir auch gerade hier im Johannes 19, 26, 27, wo es steht: Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, da meint er sich selbst, dabei stehen. Also Johannes war Augenzeuge von dem, war Augenzeuge davon, wie Jesus am Kreuz hing. Und dann von Matthäus: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus war einer der 12 Jünger, er war da auch dabei, er war auch Augenzeuge. Anders als Markus, der war bestimmt kein Augenzeuge, aber Markus hat die Information vermutlich von Petrus erhalten, weil Petrus und Markus haben sich gekannt. Die waren gleichzeitig in Rom, dort, wo Markus das Markus-Evangelium geschrieben hat. Und dann das 5. und das 6. Kreuzwort: Mich dürstet, und es ist vollbracht. Das finden wir bei den anderen Evangeliumsschreibern nicht. Und Johannes, er fand das wichtig, er wollte das ergänzen. Er wollte noch der Nachwelt erhalten, dass Jesus am Kreuz gesagt hat: Mich dürstet. Das ist das 5. Kreuzwort unmittelbar vor unserem Predigttext. Jesus hat riesigen Durst. Und er sagt das auch. Und das hört einer der Soldaten, die da um ihn herumstehen, nimmt einen Schwamm, tränkt den Schwamm in Essig oder in sauren Wein und legt diesen Schwamm dann um ein Isopbüschel und steckt dann beides auf einen Stab und führt ihn an den Mund Jesu, damit Jesus trinken kann. Dieser Essig, das war vermutlich saurer Wein. Da habe ich noch ein Bild zu diesem Soldaten, der da diesen Stab hinstreckt mit dem Schwamm drauf. Und dieser Isopbüschel, das war vermutlich Majoran. Und dieser Essig, war vermutlich saurer Wein. Saurer Wein löscht Durst besser als Wasser. Saurer Wein ist auch billiger als der Wein, wie man ihn damals gekannt hat, wie wir ihn auch heute kennen. Und dieser saure Wein war auch bei den einfachen Leuten besonders verbreitet, also auch bei Soldaten natürlich. Das war das typische Soldatengetränk. Und deshalb auch findet man dann in Vers 29 die Aussage, dass es da ein Gefäß hatte. Ein Gefäß hatte mit diesem sauren Wein. Es stand da ein Gefäß voll Essig oder eben voll sauren Weins. Jesus hat buchstäblich riesigen Durst. Aber Jesus hat nicht nur buchstäblichen Durst, sondern er hat auch Durst nach Gott, nach Gott Vater. Einen Durst, wie wir ihn auch in den Psalmen finden, wie wir ihn in Psalm 63 beispielsweise finden. Da steht von David, und es ging ihm damals wirklich nicht schlecht, David war in der Wüste Juda, er war auf der Flucht, und da sagt er, Psalm 63, Vers 2, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch. Oder im Psalm 42, auch da geht es um Menschen, die das schreiben, die das singen. Es ist der Psalm 42 ist von den Söhnen Korachs. Und dass es ihnen nicht gut geht, ist daran erkennbar, dass da auch von Tränen die Rede ist. Da steht, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Und jetzt kommt es, meine Tränen sind mein Brot geworden. Und auch Jesus geht es nicht gut, wenn wir daran denken, wie er am Kreuz hängt, seine Hände und Füße durchbohrt und er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Schreien ist ein Ausdruck von seinem Durst nach Gott Vater, von dem er getrennt ist in dem Moment, wo er am Kreuz hängt, weil die Sünde der ganzen Welt auf ihm liegt in diesem Moment. Jesus leidet schrecklichen Schmerz. Und er erfüllt damit am Kreuz, was im Alten Testament viele Jahre vorher, 700 Jahre vorher ungefähr, vorausgesagt wurde auf den Messias. Jesaja 53, Vers 3. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jesus hat auch andere prophetische Aussagen erfüllt. David ist auch schon darauf eingegangen. In Psalm 22 haben wir einiges, was David gesagt hat und sich dann mit Christus, Jesus Christus, erfüllt hat. Vers 2 und 3. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war eben vorhin das vierte Kreuzwort, wie es David uns vorgestellt hat. Warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Vers 16. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Da wird Durst zum Ausdruck gebracht, etwas, was in Christus dann erfüllt worden ist. Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Das wird in Johannes beschrieben, wie sie nicht das Gewand Jesu verreißen wollten, weil es hätte dann an Wert verloren, sondern sie wollten darum losen. Und damit haben sie erfüllt, was da in Psalm 22 vorausgesagt worden ist. Und dann Vers 8, 14 und 17. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Vers 14, sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend. Und Vers 17, denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und auch das hat sich erfüllt. Auch das haben wir bei der Textlesung gehört, dass Jesus dieser Schwamm gegeben wurde mit diesem Essig und dann eine gesagt hat, halt, hör auf, wir wollen sehen, ob dieser Messias da, ob dieser Jesus da, ob der gerettet wird von Elia. Sie haben gespottet. Auch das eine Erfüllung von Psalm 22. Jesus geht es nicht gut, es geht ihm da gar nicht gut. Und dir geht es vielleicht auch nicht gut. Mir geht es auch nicht immer gut. Seit ich mich zu Jesus Christus bekehrt habe und ihm nachfolgen will, habe ich doch schon einige Schwierigkeiten durchlebt, einige Nöte. Und ich weiß, all das, was ich schon erlebt habe an Schwierigkeiten, ist bei weitem nicht vergleichbar mit dem, was Jesus hier am Kreuz durchleidet. Und trotzdem denke ich, ist es tröstlich, dass wir bedenken, wir haben, oder Jesus am Kreuz zeigt, dass wir mit Gott einen Gott haben, der leidensfähig ist. Jesus, wir sehen es an Jesus, wie Jesus leidet am Kreuz, und wir sehen es auch am Vater, der seinen Sohn am Kreuz leiden sieht, und der Vater leidet mit. Und dass Gott leiden kann, macht klar, Gott kann auch mit uns leiden. Er kann auch mit dir und mit mir mitleiden. Jesus am Kreuz ist der Beweis dafür, dass Gott die Menschen in ihrem Leid nicht allein lässt. Gott lässt die Menschen in ihrem Leid nicht allein. Jesus am Kreuz ist der Beweis dafür, dass Gott nicht nur ein Gott ist, der mitleidig ist, sondern dass er auch mitleidet. Wenn er all diesen Schmerz sieht in dieser Welt, Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, jetzt neulich dieses Attentat in Moskau, all diese Schmerzen, die da ausgelöst werden, die Menschen durchstehen müssen. Und auch du kennst doch Nöte. Auch du hast deine Herausforderungen, an denen du leidest. Und Gott sieht's. Gott leidet mit. Und vielleicht fragst du dich manchmal, warum? Warum habe ich zu wenig Glauben? Das ist eine Frage, wenn wir uns die stellen, die tut uns nicht gut. Und das ist auch eine Frage, die widersprüchlich ist zu dem, was wir an Jesus Christus am Kreuz sehen. Hat etwa Jesus nicht genug geglaubt? Nein, Jesus hat immer darauf vertraut, dass Gott, Vater, ihn den Weg führt, den er gehen muss, und dass dieser Weg der richtige Weg ist. Jesus hat immer vertraut. Und trotzdem hängt Jesus am Kreuz. Und gerade weil Jesus seinem Vater vertraut, deshalb geht er diesen schwierigen Weg. Jesus hängt also hier, das war vor 2000 Jahren, am Kreuz und leidet. Aber sein Schmerz geht zu Ende. Er muss nicht endlos leiden. Gerade mit unserem Vers, Johannes 19,30, geht sein Leiden zu Ende. Und Jesus sagt in unserem Vers, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Aber was ist denn eigentlich vollbracht? Jesus sagt ja nicht konkret, was er meint. Das griechische Wort für vollbringen hat eine sehr breite Bedeutung. Es hat mal die Bedeutung von erfüllen. Dann auch etwas ausführen, von beenden, zum Beispiel eine Predigt beenden, das mache ich jetzt noch nicht, oder etwas bezahlen, die Steuern zahlen. Ich bin schon mit Psalm 22, wie auch David schon, darauf eingegangen, dass Jesus erfüllt hat. Jesus war sich ständig bewusst, dass er erfüllen sollte, was die Propheten über ihn vorausgesagt haben, was im Alten Testament über den Messias, der kommen sollte, steht. Es ist vollbracht, bedeutet also erstens mal, es ist erfüllt. Und dann hat Jesus auch den Auftrag, den er hatte vom Vater, den hat er ausgeführt. Er hat mal gesagt, dass er gekommen sei, um den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat, dass ich sein Werk vollbringe, hat Jesus gesagt. Oder er hat auch an anderer Stelle gesagt, dass er die Werke vollbringt, die ihm der Vater gegeben hat, dass er sie tut. Das wäre eine zweite Bedeutung von es ist vollbracht, nämlich es ist ausgeführt, es ist gemacht, es ist erledigt. Im Militär würde man sagen, Befehl ausgeführt. Jesus hat weiter auch eine heilsgeschichtliche Epoche abgeschlossen. Sein Kreuzestod steht im Zentrum von Gottes Heilsplan zusammen mit der Auferstehung. Das ist daran erkennbar, dass in der Bibel, im Alten Testament, sehr viel hingewiesen wird auf den Messias, der kommen und leiden sollte. Und dann auch in den Evangelien, also auch in einem großen Teil des Neuen Testaments, wird zu Jesus und seinem Kreuzestod hingeführt. Und als es dann geschehen war, dann wird immer wieder darauf zurückverwiesen. Im Rest des Evangeliums wird immer wieder erwähnt und gepredigt, Jesus, der Gekreuzigte und der Auferstandene, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung, also im Zentrum der Heilsgeschichte. Und mit es ist vollbracht wurde also abgeschlossen, was alles geschehen sollte, bevor ein neuer heilsgeschichtlicher Zeitabschnitt anfangen sollte. Nämlich dieser heilsgeschichtliche Abschnitt, in dem wir jetzt gerade uns drin befinden. Die Bibel nennt diesen Abschnitt Endzeit. Man könnte ihn auch Zwischenzeit nennen. Von dieser Zwischenzeit haben wir in einem Lied heute gesungen. Die dritte Bedeutung also von es ist vollbracht ist, es ist abgeschlossen. Es ist zu einem Ende gekommen. Eine weitere Bedeutung. Jesus hat mit seinem Tod Entscheidendes bewirkt. Er hat möglich gemacht, dass Sündenvergebung möglich ist. Es ist vollbracht, steht also auch für es ist bewirkt. Und Jesus, wir sind noch nicht fertig, eine weitere Bedeutung ist die, dass Jesus für uns das Lösegeld bezahlt hat. Er hat mit seinem Blut, das er vergossen hat, für uns bezahlt. Wer an ihn glaubt, wird durch sein Blut losgekauft vom alten Leben und wird zu Gottes Eigentum. Das wäre eine fünfte Bedeutung. Es ist bezahlt. Jetzt noch zu einer letzten Bedeutung und dazu will ich Lukas 12, Vers 50 lesen. Dort sagt Jesus mal während seiner dreijährigen Wirkungszeit: Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Ich habe aber eine Taufe. Mit dieser Taufe ist nicht etwa die Wassertaufe durch Johannes der Täufer gemeint, sondern er meint an dieser Stelle vielmehr sein späteres, aus dieser Sicht von Lukas 12,50, er meint eben sein späteres Sterben am Kreuz. Dass er gefangen genommen werden sollte, dass er getötet werden sollte, das war für ihn keine Überraschung. Das hat er von Anfang an gewusst, dass das auf ihn zukommen würde. Deshalb auch zweimal die Stimme aus dem Himmel, die gesagt hat, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, bei seiner Wassertaufe durch Johannes und auch auf dem Berg der Verklärung. Beide Male war das eine Ermutigung durch den himmlischen Vater für Jesus, der wusste, dass er einen sehr schwierigen Weg vor sich hat. Oder als Johannes der Täufer auf ihn zeigte und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, da hat Jesus nicht gedacht, ah ja, wusste ich gar nicht. Klar, er hat es gewusst, er hat es immer gewusst, dass er dieses Lamm sein würde, das dann am Kreuz sterben musste. Eben wie ein Lamm geschlachtet. mehrere Male hat er auch angekündigt, seinen Jüngern gegenüber, dass er nach Jerusalem gehen müsste, um dort zu leiden, um dort zu sterben und am dritten Tag aufzuerstehen. Und das hat ihn nicht kalt gelassen. Wenn wir an Gethsemane, an diesen Garten denken, wo er sich aufhielt, kurz bevor er gefangen genommen wurde, da hat er gebetet, da hat er eine enorme Belastung durchlebt. Da ist sogar die Rede davon, dass er Blut geschwitzt hat im Lukas-Evangelium. Und das ist diese Bedrängnis, die da erwähnt wird in Lukas 12,50, wo steht, wo Jesus sagt, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist? Wie bin ich bedrängt, bis dieser Kreuzestod vollbracht ist? Und als dann Jesus am Kreuz hängt mit all diesen Qualen und das dann zu einem Ende kommt, was ist doch das dann für eine Erleichterung, als das ein Ende nimmt? Und das ist die letzte Bedeutung von diesem Es ist vollbracht. Es ist endlich zu Ende. Es ist endlich vorbei. Es ist ausgestanden, diese jahrelange Spannung. Und dann am Schluss, als ich es bis zum Unermesslichen beinahe gesteigert hat, dieses Leiden am Kreuz, es ist vorbei, es ist vollbracht. Dem Apostel Johannes ist es wichtig, dies der Nachwelt zu erhalten. Warum? Wenige Verse später sagt er das, schreibt er das, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt. Und als er in Kapitel 20, Vers 31 erklärt, weshalb er das Johannesevangelium geschrieben hat, findet man noch eine ausführlichere Begründung. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Glaubst du an Jesus? Hast du dieses Leben, das du bekommen kannst, wenn du an Jesus Christus glaubst? Wenn noch nicht, dann lade ich dich dazu ein, dich abzuwenden von deinem alten Leben und dich ihm hinzuwenden und an ihn zu glauben. Und so wirst du ein neues und ein ewiges Leben bekommen. Es ist vollbracht, sagt Jesus am Kreuz. Und was passiert dann anschließend noch? Etwas, das Johannes weglässt, nämlich das siebte Kreuzwort. Weiß es noch jemand, was Jesus sagte am Kreuz? Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Genau. Johannes schreibt nur gerade das, was anschließend nach diesem siebten Kreuzwort geschah, nämlich, und er neigte sein Haupt und übergab den Geist. Und er neigte sein Haupt. Woher weiß Johannes, dass Jesus sein Haupt neigt, weil die anderen berichten es nicht? Er weiß es ganz einfach, weil er es gesehen hat. Ein erneuter Hinweis darauf, dass derjenige, der das Johannesevangelium geschrieben hat, Augenzeuge war. Und was ist gemeint mit er übergab den Geist? Damit ist gemeint, dass Jesus stirbt, dass Jesus tatsächlich tot ist. Johannes 19, Vers 33. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, er war also wirklich tot. Vers 34 beschreibt er noch, dass einer der Soldaten mit einem Speer dann die Seite Jesu durchbohrte und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Ein medizinisch sicheres Zeichen, dass jemand wirklich tot ist. Und Jesus war tot. Nicht nur scheintot, er war tatsächlich tot. Und er ist gestorben, indem er seinen Geist übergibt. Das ist noch wichtig. Es wurde ihm der Geist nicht genommen, er übergibt ihn. Das heißt, er hat sein Leben gelassen. Wie wir in Johannes 10 lesen können, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Es wird ihm nicht genommen, das Leben, er überlässt es, er gibt es. Und im gleichen Kapitel, niemand nimmt es, also mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst, ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Wenn jemand ihm es hätte nehmen wollen, es wäre nicht gegangen. Jesus hätte sich wehren können, wie auch gerade das Verhör mit Pilatus zeigt. Dort sagte nämlich Jesus mal dem Pilatus, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus hätte sich wehren können, aber er wollte sich nicht wehren. Er war bereit, den Tod am Kreuz zu erleiden. Was für eine innere Spannung, was für ein Schmerz. Und das hat er alles durchgemacht für uns, für dich und für mich, damit wir Sündenvergebung und ewiges Leben haben können. Und wenn du gerade in einer schwierigen Zeit bist, will ich dir Mut machen, in deinem Leid auf Jesus Christus zu schauen und auf ihn zu vertrauen. Jesus hat unsere Schmerzen getragen. Er hilft uns, notvolle Situationen durchzustehen. Es gehört zum Leben. Es gehört auch gerade zum Leben als Nachfolger, als Nachfolgerin Jesu. Es gibt zwischenmenschliche Probleme. Es gibt gesundheitliche Schwierigkeiten. Es gibt psychische Belastungen. Ja, es gibt alles. Und ja, Jesus kann tatsächlich heilen. Jesus kann helfen. Er kann helfen, dass es Versöhnung gibt. Aber es kann auch sein, dass jemand einen Unfall erleidet, querschnittsgelähmt wird und dann an den Rollstuhl gebunden ist und gebunden bleibt. Es kann auch sein, dass Beziehungen auseinanderbrechen, dass Eltern scheiden, obwohl man sehr viel gebetet hat, dass das doch nicht geschehen möge, und trotzdem ist es geschehen. Warum passiert solches? Warum? Warum trotz Glauben? Warum trotz Gebet? Ich kann es nicht beantworten. Niemand kann es beantworten. Aber eines weiß ich: Gott lässt dich, Gott lässt uns in unserem Leid, in unserer Not nicht allein. Davon zeugt das Kreuz. Nöte gehören zum Menschsein. Aber sie nehmen ein Ende. Sie nehmen ein Ende. Es gilt aber vorher noch, dass wir aushalten müssen. Johannes 16, 33 sagt Jesus mal, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Oder man übersetzt auch mit Trübsal. In der Welt habt ihr das. Aber dieser Vers geht auch noch weiter. Jesus sagt dann auch noch, aber ich habe die Welt überwunden. Und an Jesus können wir lernen, Überwinder zu sein. So wie er überwunden hat, können auch wir überwinden, können wir Schwierigkeiten bewältigen, auch wenn sie nicht weggehen. Weder du noch dein Ehepartner beispielsweise werden sich sehr rasch ändern von heute auf morgen. Und dann wird es nur noch reibungslos schön sein in deiner Ehe. Ich denke, es ist realistischer, wenn das nicht so passiert, sondern dass wir uns ständig aneinander reiben, dass wir ständig auch mit unserem Ehepartner herausgefordert sind. Oder die Kinder mit den Eltern. Die Eltern mit den Kindern. Ja, so haben wir unsere Schwierigkeiten, haben wir unsere Herausforderungen, einander anzunehmen und zu lieben. Und Jesus will aber, dass wir Schwierigkeiten überwinden. Er will uns dabei auch helfen. Mit seiner Auferstehungskraft, mit seinem Heiligen Geist in uns. Und ich will dir Mut machen, auszuhalten. Ich will dir Mut machen, dran zu bleiben. In deinen Beziehungen, die schwierig sein mögen. Oder in deinem Job, in der Gemeinde. Auch die Gemeinde kann eine Herausforderung sein, wenn du gesundheitliche Probleme durchleidest. Jesus meint es in allem gut mit dir. Aber das Leben als Christ ist nicht nur ein Jammertal. Nicht, dass da der Eindruck entsteht, dass das so wäre. Das wäre sehr einseitig. Denn als Christen können wir jetzt schon Gemeinschaft mit Gott haben, durch Christus. Auch wenn wir Gott nicht sehen, ist es doch möglich, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm unterwegs zu sein, seine Hilfe zu erfahren, Ermutigung zu erfahren, sein Durchtragen. Wir können seine Gegenwart im Alltag erleben. Wir dürfen mit seiner Hilfe rechnen. Wir dürfen wissen, dass er uns liebt und dass er durch den Heiligen Geist in uns lebt und für den Alltag Kraft gibt. Aber all dieses Gute von Gott erleben wir in einer Welt, wo Tränen, wo Schmerz, wo physische, wo psychische Krankheit und der Tod dazugehören. Müssen wir doch realistisch sein. Aber wenn wir aushalten, wenn wir dranbleiben, wenn wir überwinden, werden wir einmal da sein, wo wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wir werden einmal da sein, wo Gott uns die Tränen abwischen wird, wie wir in Offenbarung 21 lesen, in Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Dann, wenn wir dort sind, dann wird alles Mühsame hier zu Ende sein. Es wird vorbei sein, es wird ausgestanden sein. Ich möchte noch zusammenfassen. Jesus ist es an Karfreitag nicht gut gegangen, aber er hat ausgehalten bis zum Ende. An Jesus sehen wir, dass Gott ein Gott ist, der leiden kann, der mit dir. Und der mit dir leidet und auch mit mir leidet, der mit dir mitleidet und auch mit mir mitleidet. Gott lässt aber die Menschen in ihrem Leid nicht allein. Jesus hat es vollbracht. Er hat es am Kreuz vollbracht. Er hat die Verheißungen erfüllt. Er hat den Auftrag des Vaters ausgeführt. Er hat einen heilsgeschichtlichen Zeitabschnitt abgeschlossen. Er hat bewirkt, dass in ihm Sündenvergebung möglich ist. Er hat für uns das Lösegeld bezahlt. Er hat am Kreuz eine jahrelange Spannung und größten Schmerz zu Ende gebracht. An Jesus können wir lernen zu überwinden. Und er selbst will uns dabei helfen, mit seiner Auferstehungskraft und mit dem Heiligen Geist in uns. Und wenn wir bis zum Ende aushalten, werden wir einmal da sein, wo wir ihn sehen werden und wo alles gut sein wird. Amen. Ich bete gerne. Danke, Jesus, dürfen wir in dieser Zeit sein, wo wir nicht alleine sind. Es ist ja so eine Zwischenzeit, wo wir so viel Segen bekommen haben durch das, dass du in die Welt gekommen bist. Danke, hast du dort die Schuld auf dich genommen, hast du getragen am Kreuz von Golgatha, was wir eigentlich hätten müssen ertragen. Danke für das, was vor uns liegt. Danke, wissen wir, du kommst wieder, du nimmst es zu dir und dort wird alles ein Ende haben. Und hilf uns in dieser Zeit dazwischen. Hilf uns bei allem, was wir durchmachen, was schwer ist. Und hilf, dass wir immer wieder Mut fassen, immer wieder Trost erfahren. Danke bist du der Gott, der, wie ich es gesagt habe, schon gut meint mit uns. Danke vielmals dafür. Amen.